Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Hallo und willkommen. Wir starten ganz liebevoll mit Fashionfotograf, Regisseur, Influencer Aria Shirazi. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Hi.
Ich möchte mit dir, Aria, über interkulturelle Liebe sprechen.
Ja.
Du bist verheiratet?
Genau.
Mit Stefan?
Ja, Shirazi.
Stefan Shirazi, er hat den Namen angenommen. Und du hast selbst afghanisch-iranisch-kurdischen Background.
Richtig, ja.
Den iranischen Teil, den teilen wir beide. Das ja. verbindet uns so ein bisschen. Und auf Insta machst du fast jeden Tag so viel von deiner Liebe zu Stefan öffentlich.
Ja.
Warum eigentlich?
Warum? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil ich könnte auch das einfach weiterhin privat lassen, weil ich habe das erst seit kurzem angefangen, also seit 1-2 Jahren, so verbunden mit unserer Hochzeit zusammen mit der Organisation, um einfach zu zeigen, dass das, was wir haben, dass es möglich ist. Nicht nur wegen der Sexualität, weil wir 2 Männer sind, sondern auch wegen unserer Kultur. Stefan bringt eine andere Kultur mit und ich habe, wie du schon angesprochen hast, mehrere Kulturen in mir. Und das harmoniert super mit uns und das ist halt irgendwie auch eine Message, die aber so entstanden ist. Es war gar nicht so geplant. Am Anfang hatte ich auch dann erst so diese Bedürfnisse, einfach mal ein schönes Bild zu posten und zu zeigen. Es hat sich alles so entwickelt und natürlich viel verbunden mit nicht so schönen Nachrichten, aber auch verbunden mit sehr viele wunderbare Nachrichten, wo wir andere Menschen irgendwie empowern und irgendwie zeigen, hey, es ist möglich. Und deswegen denke ich mir so, umso mehr möchte ich unsere Liebe zeigen, umso mehr Menschen zu erreichen und zu inspirieren. Und ja, das ist irgendwie jetzt so ein, sag ich mal, schönes Projekt geworden.
Ich will auf jeden Fall auf beides gleich noch eingehen. Also ja. auf die schönen Nachrichten, aber auch auf die weniger schönen Nachrichten. Aber erstmal überhaupt zu der Geschichte, wie so die Liebe angefangen hat vielleicht. Also es gibt da diese SMS, diese Nachricht an deine Schwester. Wenn ich mal heiraten sollte, dann wird es keine Frau sein. Das hast du ihr geschrieben, da warst du 26 Jahre alt. Im Grunde so, wie man es jetzt heutzutage nennt, Outing, das Erste. Ist das so?
Ja, oh Gott, ich bin gerade emotional.
Es war ein großer Schritt für dich, das zu schreiben.
Es war ein sehr, ja, schon ein, also jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, bis jetzt hat mir das noch keiner so vorgelesen, jetzt so einmal mich drauf angesprochen. Es war halt schon eine schwierige Zeit, vor allem, weil meine Mama... Sie ist aus Afghanistan und bei uns, unsere Kultur sieht es einfach so, dass wir heiraten, Kinder bekommen und halt uns fortpflanzen, sage ich jetzt mal so.
Alles
ganz klassisch.
Heteronormativ, Mann, Frau.
Genau, ja. Und natürlich, als ich dieses Alter erreicht habe, so Ende 26 war das, das war richtig. Also meine ganzen Cousins und Verwandte, die haben schon geheiratet, hatten teilweise schon irgendwie so Richtung Kinderplanung, keine Ahnung was. Und ich war so halt der Einzige, der noch keine Freundin hatte und irgendwie noch keine Anzeichen hatte, dass da irgendwie was jetzt kommt und passiert. Und deswegen hatte ich mit meiner Mama sehr oft halt diese Gespräche. Sie hat mich jeden Morgen halt drauf angesprochen. Und hast du eine Freundin? Willst du heiraten? Und ich bin halt dann irgendwann mal durchgedreht. Und dann
kleine Klammer, ich finde es so krass, dass es diesen Druck, heiraten, auch auf Männer gibt. Weil ich kenne das umgekehrt auch, dass das sehr stark bei Frauen, so ist.
Ja.
Ne? Vor allem so nach dem Motto biologische Uhr tickt in den bestimmten kulturellen Kreisen. Ich meine nicht, dass es bei Deutschen nicht auch passiert. Aber es ist spannend zu hören, dass du das auch als Mann zu hören bekamst, nach dem Motto, wann ist es denn endlich soweit?
Ich glaube jetzt, wenn du es so sagst, ich glaube, damit meine Mama so einfach sicher ist, dass das noch kommt, weil ich ja auch keine Freundin hatte, ich glaube, für sie war das einfach so noch mehr der Druck, um auch das, was drumherum gesagt wird über ihr Sohn, weil das war ja immer so eine Getuschle, seitdem ich ein kleines Kind bin, dass da irgendwas mit mir nicht stimmt. Und ich glaube, es war für sie einfach so noch mehr Druck ausüben, um sicher zu sein, dass da alles in Ordnung ist. Jetzt, wenn mit dem verbunden vielleicht. Aber ja, den Druck habe ich leider auch gespürt. Und dann bin ich in mein Zimmer reingegangen und dann habe ich meiner Schwester geschrieben, ich glaube per WhatsApp, ich finde die Nachricht nicht mehr, aber ich erinnere mich, wir haben gechattet und ich habe ihr geschrieben, hör mal, ich habe mit Mama wieder gestritten, sie will, dass ich heirate und sie meinte, hey, sag doch, dass du zu jung bist. Und dann meinte ich so, Sabo, ich bin nicht zu jung und dann habe ich, es muss einfach raus. Ich so, wenn ich heiraten sollte, ja, was du gerade vorgelesen hast, wird es keine Frau sein, sondern ein Mann. Und das war für mich so schwer, auch das Wort schwul überhaupt zu schreiben, auszusprechen, dass ich das so, das war auch meine Outing-Satz immer. Also ich habe nie gesagt, also bis heute kann ich sagen, hallo, ich bin schwul, ist auch alles in Ordnung. Aber damals habe ich dieses Wort gar nicht hören und aussprechen können.
Wie, woher kam das, dass dieses Wort für dich so problematisch war?
Puh, ja, das Ding ist, seitdem ich, wie gesagt, ein Kind bin, habe ich halt immer, vor allem in der Schulzeit, dieses Schwul, Schwuchtel.
Als Schimpfwort gehört.
Auch alles, auch heute manchmal, wenn man sagt, boah, das ist voll schwul. Ah, ich will nicht so, das sagt man heute auch. Ich bekomme immer noch so mit, wie einer sagt, boah, das sieht voll schwul aus. Das ist halt immer so negativ verbunden für mich gewesen. Deswegen glaube ich, dass es mich einfach getriggert hat, dass ich das Wort nicht aussprechen wollte, um die anderen, die es immer gesagt haben, zu bestätigen. Das war auch so ein Ding bei mir. So, ach Mist, ihr hattet recht alle. So, das war mein großes Problem, dass ich den anderen nicht recht geben wollte, dass da mit mir ja etwas nicht stimmt oder so.
Ja, was heißt nicht stimmt? Dass es einfach die Liebe anders ist. Ne?
Dass die Liebe anders ist, ich denke das heute auch gar nicht so.
Also nee, natürlich, aber ich verstehe, was du meinst. Man ist ja so aufgewachsen, in diesen Strukturen aufgewachsen, mit diesem Mindset. Ich verstehe total deine Gefühlswelt. Ich denke halt, ja, Schulzeit ist auf jeden Fall viel Druck, aber eben vielleicht auch die Kultur der Eltern, der Vater iranischen Background, die Mutter afghanischen und ich kenne den iranischen Teil und kann sagen, es ist ja schon eine sehr strenge Nummer teilweise. Auch was es so für Erwartungen vielleicht gibt an den einzigen Sohn der Familie.
Ja.
Stammhalter-mäßig.
Ja, ich war zwar der Jüngste, aber ich war der einzige Sohn oder bin der einzige Sohn. Und das Ding ist, was noch dazu kommt, ich rede selten auf Social Media darüber, weil das mich sehr emotional macht. Und ein schwieriges Thema für mich, und zwar mein Vater ist im Rollstuhl, sitzt er, seitdem ich 3, 4 bin. Er ist also behindert. Und dann war ich halt der Sohn zu Hause, der alles noch machen soll, entscheiden soll, irgendwann zu früh erwachsen geworden ist, zu viel Verantwortung. Und kann sein, auch ob es jetzt kulturell ist oder nicht, generell hatte ich halt diesen Druck durch den behinderten Vater, der halt nichts machen konnte. Er war halt nicht so diese typische Vaterrolle für mich, sondern halt, meine Mama hat ihn halt gepflegt, seitdem ich ein Kind bin und deswegen sind viele Dinge so auf mich irgendwie rüber produziert worden, sage ich jetzt mal. Auch bestimmte Erwartungen noch mehr dazu gekommen.
Männlichkeitsbilder, die es da so gibt.
Männlichkeit. Ich reagiere so allergisch. Ich sag auch heute, ich bin einfach ein Mensch. Ich bin biologisch ein Mann. Ich würde mich auch als Mann identifizieren. Aber ich bin einfach ein Mensch. Ich denke gar nicht mehr in diesen Schubladen, denke an Frau, Mann, dies, das. Und da habe ich mich heute so befreit von. Und ja, das war auch so ein Ding. Sei ein Mann, werd ein Mann, du bist kein Mann. Und ein Mann ist ja nicht schwul, war immer so mein Gedanke. Ne? So, okay, ich bin kein Mann, ich darf nicht so fühlen, wie ich fühle, sonst bin ich nicht manns genug zu Hause. Und ja, war auch nochmal so ein zusätzliches Thema. Ne? So,
total.
Ja.
Ich habe ja, und so sind wir überhaupt auch zusammengekommen, ich habe noch einen anderen Podcast, Iran im Herzen. Und in der neuen Folge geht es um das Thema Liebe und Sexualität. Und da bist du auch kurz zu hören. Eben nur kurz, deshalb wollte ich dich gerne auch zu eine Stunde Liebe einladen, um dir nochmal ein bisschen mehr Raum zu geben.
Dankeschön.
Für deine Geschichte. Natürlich, und der Link aber zu Iran im Herzen kommt auch nochmal in die Shownotes. Du erzählst da nämlich, wie du dich nach deinem Coming Out erst so richtig mit deiner afghanisch-iranisch-kurdischen Kultur, ich weiß nicht, ob man sagen kann, versöhnt hast, aber auf jeden Fall ihr angenähert hast. Kannst du diesen Prozess beschreiben? Wie war das?
Ja, ich finde das eigentlich so im Nachhinein total witzig, so, was heißt witzig, so crazy, dass ich, weil ich habe auch irgendwann mal angefangen, so meine Kultur, meine Wurzeln auch zu verleugnen, weil ich auch hier in dieser, meine Heimat Deutschland geboren und aufgewachsen bin, mich aber nie dazugehörig gefühlt habe. Und ich dachte, okay, wenn ich halt meine Wurzeln auch ignoriere oder auch nicht so annehme, passe ich besser rein. Ich habe einfach nur versucht, dazuzugehören, egal in welchem Punkt, ob das die Sexualität ist, ob das die Herkunft ist. Und ich war halt so lost, also wohin gehöre ich, wer bin ich? Und das war eher so durch diesen Prozess zu unserer Hochzeit, dieser Organisation, weil Stefan, mein Mann, der ist so interessiert in unserer Kultur. Ob das die Musik ist, das Essen ist, generell alles, weil unsere Kultur ist super schön. Es ist, hat so viele schöne Dinge, die ich aber vorher nie gesehen habe, weil die Kultur, hatte ich immer das Gefühl, und das bekomme ich auch heute auf Social Media zu spüren, will mich nicht haben. Also ich gehöre nicht zu dieser Kultur. Und irgendwann habe ich das Mindset einfach so gedreht, sage ich jetzt mal, dass ich entscheide, was zu mir gehört und nicht, dass andere Menschen mir sagen, nee, du bist kein Iraner, du kannst nicht afghanisch sein. Ach Quatsch. Also das ist ja das, was heute auch das Problem ist bei mir auf Social Media. Dass die Iraner sagen, das ist ein Afghaner, die Afghanen sagen, das ist ein Iraner und das ist halt so ein wie so ein Gummiball, der mal hin und her geworfen
Ehrlich,
wird.
Ja, weil mich, die stoßen dich quasi
die stoßen sich gegenseitig
aus
ab, so.
Und sagen, ah nee, der gehört dahin, der gehört nicht zu uns. Es ist genau. Wirklich krass. Und weißt du, was ich da so krass finde, dass das die Leute sind, die sind ja hier in Deutschland,
ja.
Die hier auf die Straße gehen und sagen, Frau leben Freiheit ja. Und wir sind irgendwie hier ja. Dafür, was die Menschen im Iran fordern, Gleichberechtigung. Und die verstehen nicht, Gleichberechtigung bedeutet eben Freiheit für alle Menschen.
Für alle.
Frau leben Freiheit ist inklusiv. Das ist ja. Nicht eine Nummer, die irgendwie nur auf ein weibliches Geschlecht formiert ist, sondern es geht um die Freiheit aller Menschen.
Ja.
Richtig. Das ist ja auch diese Protesthymne, die es gibt bei Reue, da geht es genau darum zu sagen, ne, für alle, für das Mädchen, das gerne ein Junge wäre, für, also das wird alles da aufgezählt, ja. Weißt du? Und ich finde das krass, dass genau die, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, hier leben, dann auf Social Media ankommen und dich anfeinden und sagen, nee, du gehörst nicht zur iranischen Community, du gehörst nicht zur afghanischen Community
ja. Und
immer so dieses Hin und Her Ping-Pong mit dir spielen. Das finde ja. Ich echt heftig zu hören.
Ich kenne das, seitdem ich ein Kind bin. Auch nicht nur von Fremden, sondern auch von eigenen Kreisen. Auch ich habe nie dazugehört. Und ich sage immer, du hast es auch gerade angesprochen, mit Frauenfreiheit. Ich sage immer so, dass viele Frauen in unserer Kultur das nachempfinden können, was ich so manchmal fühle und sage. Natürlich auf eine andere Art und Weise. Aber oft sind es Frauen, die mehr Empathie für die Situation haben. Umso erschreckender, wenn auch Frauen mir solche Sachen schreiben, gibt es ja auch. Und ja, es ist halt schade und traurig. Aber ich habe durch Stefan meine Kultur irgendwie auf, also eine andere mit anderen Augen betrachtet auf einmal. Weil Stefan halt derjenige war, der so das Positive immer so gesehen hat. Und ich bin halt natürlich dran gewöhnt gewesen, so seit der Kindheit, dass es einfach nicht gut ist, schön ist. Ach, die wollen mich nicht, die anderen wollen mich auch nicht. Und du hast einfach nur versucht, irgendwie reinzupassen.
Mhm.
Aber ich versuche gar nicht mehr reinzupassen. Ich mache das einfach passend so an mich selber jetzt so.
Und da ist eben der Moment eurer Hochzeit. Nach wie vielen Jahren Beziehung, Hochzeit?
Nach 3 Jahren, glaube ich. Ich hab ja eine andere Rechnung. Stefan hat eine andere.
Kommt wir haben das?
Ja auch, ich glaube, Stefan... Stefan hat lange gebraucht, um zu erfahren, dass ich der einzig Wahre bin. Und da unser offizielles Datum ist der 28.08.2018 und wir haben am 28.08.2023 die große Hochzeit gehabt und davor das Jahr haben wir standesamtlich geheiratet und in Las Vegas haben wir auch geheiratet.
Wow, also richtig volles Programm,
ja,
okay.
Ja, wir haben 3 Hochzeitstage.
3 Hochzeitstage, da wird aber viel gefeiert.
Ich habe 3, Stefan hat 1 Hochzeitstag.
Okay, jeder so für sich, aber was die Hochzeitsfeier in Deutschland angeht, die dann auch gefilmt worden ist, wo man Ausschnitte bei dir auch auf Instagram sehen kann,
ja.
Ich verlinke auch dein Profil in den Shownotes, dass man sich das anschauen kann. Eure Hochzeit wurde als erste schwule Hochzeit im iranischen Auslandsfernsehen Iran International Teile davon gezeigt. Wie kam das dazu, dass du gesagt hast, mit Stefan, diesen privaten Moment möchte ich öffentlich machen?
Also, boah, ich krieg gerade Gänsehaut, weil dieser Moment, der dann gezeigt wurde im iranischen Fernseher, war halt der Moment, wo ich mit Stefan in den Saal reinkomme. Und wir haben im Hintergrund eine iranische Musik laufen. Und wir wussten gar nicht, dass das iranische Fernsehen jetzt ausgestrahlt hat. Ich habe das per Zufall nur mitbekommen, auch ein paar Monate erst später. Und mir war generell gar nicht bewusst, dass dieser Moment, wo ich mit Stefan in den Saal reinkomme, mit der iranischen Musik, dass das irgendwie auch ein Statement wird. Also, weil viele schreiben mir, oh Gott, du bist so mutig, Aria. Und ich denke mir so, ich will nicht mutig sein. Ich bin nicht mutig. Ich lebe einfach nur mein Leben. Ich denke gar nicht darüber nach, dass ich jetzt irgendwie mutig sein will, eine Stimme für andere sein möchte. Ich mache einfach so mein Ding und im Nachhinein ist es vielleicht mutig.
Ich meine, man muss den Kontext verstehen. In Iran, in Afghanistan ist es, wenn 2 Männer sich lieben, also in Iran steht da die Todesstrafe drauf.
Ja. Ja.
Das ist, glaube ich, das, was die Leute dann bewundern und denken, wow, dass du das machst.
Das kann ich auch vollkommen nachempfinden und verstehen, dass das so betitelt wird. Nur für mich in dem Moment oder generell. Ich würde mich nicht als mutig beschreiben. Weißt du, was ich meine? So.
Ich finde eher, du bist kreativ, du und Stefan. Weil es ist jetzt nicht nur diese Ausschnitte, die dann gezeigt worden sind im Fernsehen, sondern ihr habt wirklich eine Neuinterpretation gemacht, beispielsweise von so Traditionen wie dem Messertanz. Also
ja. Da
muss man verstehen, das ist eigentlich was Traditionelles, wo, wenn man in einer Mann-Frau-Beziehung ist, die Braut, glaube ich, tanzen soll, um das Messer zu bekommen, mit dem die Torte angeschnitten wird. So ungefähr.
Ich glaube, ja, oder die Ängsten der Braut, dass die tanzen.
Die tanzen auch, ne? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Variationen. Oder das Brautpaar muss tanzen und das Messer kriegen. Also auf jeden Fall geht es darum, man tanzt um dieses Messer herum, um es zu bekommen, um die Torte anzuschneiden. Yeah. Und das habt ihr für euch neu interpretiert.
Ja, das Ding ist auch, dass ich auch in der Zeit, wo wir das alles organisiert und geplant haben, eigentlich dagegen war, iranische Musik spielen zu lassen, Tradition reinzubringen. Ich war halt auch so durch Social Media, sage ich mal ganz ehrlich, auch ein bisschen so geprägt. Ich hatte Angst am Anfang, als ich angefangen habe, so ein bisschen zu zeigen und von mir zu sprechen. Und generell reicht es manchmal aus, meine Monobraue zu zeigen, dass man schon irgendwie einen blöden Kommentar bekommt. Und ich hatte einfach Angst. Ich wusste, okay, ein, zwei Bilder will ich ja schon mal zeigen von der Hochzeit. Und ich wusste, wenn ich zu viel, für mich war das verboten. Meine Kultur war für mich verboten. Ich habe es mir verboten, weil das kann ich ja nicht sein, weil ich das ja so gelernt habe, dass das nicht zu mir gehört. Ich bin falsch. Ich gehöre nicht zur Kultur. Und das war noch bis vor der Organisation, also bis vor kurzem eigentlich noch. Und ich hatte oft auch mit Stefan so Diskussionen, weil er wollte schon iranische Musik, er wollte auch so afghanische, iranische, so wie den Messertanz irgendwie auch schon gerne drin haben in unserer Hochzeit. Und ich bin so glücklich und froh, dass wir uns da dann geeinigt haben. Und weil ich wollte auch gegenüber meiner Familie nicht so rüberkommen, dass ich jetzt so diese Frau bin, weil das waren ja meine Tanten, die dann getanzt haben. Ich wollte nicht in diese Rolle gesteckt werden. Aber dann habe ich auch selber irgendwann mal gecheckt, ich bin es ja selber, der mich in diese Rolle reinsteckt. Es ist doch egal, was so die anderen denken. Und es war natürlich so ein Prozess. Und ich habe mich dann auch dadurch so mehr informiert, durch unsere Kultur, die Musik. Und ich konnte bis vor kurzem unsere Musik gar nicht hören, ohne zu heulen und zu weinen. Stefan durfte es zu Hause nicht laut hören, so, weil ich immer emotional wurde bei dieser Musik. Und letztendlich habe ich diese Musik, die mich eigentlich immer so zum Weinen gebracht hat, als meinen Hochzeitssong genutzt. Und dieser Moment ist halt im iranischen Fernseher gezeigt worden. Und das Schöne ist auch eigentlich, dass es nicht in einem negativen Aspekt gezeigt wurde. Es wurde gezeigt, um andere queere Menschen außerhalb von Iran zu zeigen, hey, was macht es mit euch? Was denkt ihr über diese Hochzeit? Und es war im größten Teil, glaube ich, positiv, aber ich habe schon gemerkt, und wie ich es gemerkt habe, war, dass ich auf Social Media sehr viele iranische Nachrichten bekommen habe, auch sehr viele unschöne Nachrichten auf einmal. Also so, ich habe manchmal so Wellen, manchmal ist so ein bisschen ruhig, vielleicht nur so 5 Nachrichten am Tag und manchmal hast du so 100 Nachrichten am Tag. Und es war so eine Welle und ich so, das stimmt doch nicht. Und unsere Videos wurden auf anderen iranischen Accounts gepostet und dann habe ich später die Info bekommen, ja, es wurde gezeigt, aber halt einen positiven Aspekt. Und das ist halt schön zu wissen, dass dieser Moment, der auch für uns sehr besonders ist, für andere irgendwie empowernd rüberkam.
Absolut. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig zu sagen, generell, Liebe im Kontext Iran ist kompliziert. Das muss man so sagen. Und das ist nicht nur so, wenn es um einen schwulen Mann geht oder ein schwules Paar. Es ist auch in anderen Kontexten so. Und da haben wir bei Iran im Herzen auch noch Schauspielerin Elmira Rafizade zu hören in der Folge zu Liebe und Sexualität. Genau. Und die erzählt auch von ihrer Mutter früher in Iran, dass da Liebe zwischen Mann und Frau, die unverheiratet sind oder wo es nicht die Familie bestimmt hat, wer zusammengekommen ist, dass das schon kompliziert war, dass das nicht akzeptiert wird. Das ist früher so gewesen, das ist auch heute noch so. Genau. Und Elmira, muss man dazu sagen, ist auch mit einem Deutschen verheiratet. Seit bald 20 Jahren sind sie ein Paar. Ja. Seit kürzerem erst verheiratet. Und wir haben Elmira gefragt, ja, wie wäre eigentlich deine Liebe zu Timo verlaufen, wenn ihr euch in Iran kennengelernt hättet?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Freiheit gehabt hätte, im Iran mich für einen Mann selber zu entscheiden. Das weiß ich nicht. Meine Mutter hat sich dieses Recht rausgenommen damals. Darunter hat sie sehr lange gelitten, weil sie wurde von der Familie meines Vaters nie akzeptiert, weil die beiden sich selbst gefunden haben. Und das hat sie aber am Ende auch kaputt gemacht, ne? Weil die ganzen Familienkonstrukte und unter diesem Regime. Beide haben natürlich die Revolution miterlebt. Beide haben im Iran-Irak-Krieg ihre Geschwister, also jeweils ein Geschwisterteil, verloren. Und das hat natürlich was mit denen gemacht. Und final war es ja auch so, dass meine Mutter unbedingt aus dem Land raus wollte, um mir eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und mein Vater, wie gesagt, diesen Mut nicht hatte. Und sie sich deswegen getrennt haben, obwohl sie sich geliebt haben. Also sie wären eigentlich in einem normalen Fall zusammengeblieben, aber die kulturelle, politische Lage hat sie dazu gezwungen, sich zu trennen, weil sie gesagt hat, ich gehe mit dem Kind in die Freiheit und mein Vater ist da geblieben.
Ja.
Wow.
Elmira Rafizade, genau. Ja. Wie ist das, Aria, denkst du da manchmal auch drüber nach, jetzt sei es die Liebe zu Stefan oder generell die Liebe, wenn deine Familie in Iran, in Afghanistan gewesen wäre, du dort auf die Welt gekommen wärst, als Aria, der du jetzt bist. Denkst du, machst du manchmal so Gedankenspiele, dass du so denkst, was hätte das mit meiner Liebe gemacht eigentlich, mit mir als Mensch gemacht?
Woran ich eher manchmal denke, ist, dass ich sehr dankbar bin, dass ich hier lebe und generell hier aufgewachsen bin und einfach diese Freiheit haben darf. Und umso mehr ist es auch wichtig, dass man sich selber diese Freiheit gibt, weil diese Freiheit habe ich mir selber hier auch nicht gegeben, obwohl ich hier aufgewachsen bin und geboren bin. Ich denke schon, nicht oft, aber es waren schon so Gedanken. Und auch wenn ich nicht drüber nachdenke, durch die Nachrichten, die ich bekomme, denke ich ja schon automatisch darüber nach. So, wenn so Nachrichten kommen, so, ach, mach doch mal Urlaub hier in Iran oder als wir Honeymoon rausgesucht haben, so unnötige Kommentare, ach, mach doch Afghanistan oder keine Ahnung, solche Nachrichten, dann denkst du schon automatisch so darüber nach, oh Gott, ich würde gerne dahin reisen, ich wäre gerne dort aufgewachsen, aber es ist halt für mich nicht möglich und generell nicht nur für mich, sondern für viele Menschen nicht möglich, unabhängig jetzt von der Sexualität. Aber nee, ich denke gar nicht darüber mehr nach. Ich habe eine Zeit lang und unbewusst vielleicht passiert das, aber nee, ich versuche nach vorn zu schauen und ich denke eher für die Zukunft mehr nach wie in der Vergangenheit. Und natürlich an schwachen Tagen passiert das natürlich auch, dass ich wieder an die Vergangenheit denke und mich vielleicht hineinsteigere und keine guten Tage habe. Aber es wird weniger.
Aber kriegst du manchmal vielleicht auch Nachrichten, sei es aus der iranisch-afghanischen Community hier oder auch vielleicht von den Ländern dort, von Leuten, die du irgendwie inspiriert und berührt hast, die sagen, boah, weil du da bist, Aria, traue ich mich mit meiner Familie zu sprechen, sowas?
Ja, und das ist auch eins der Gründe, warum ich, also näher zu meiner Kultur bin ich gekommen, durch die Hochzeit auf jeden Fall, durch meine Beziehung zu einem Mann. Und natürlich auch, und das ist ganz wichtig so für mich, meine Community, meine Nachrichten, die so schön sind. Es gibt so viele Menschen, auch aus unseren Kulturenkreisen, dass sie mir schreiben und mich so akzeptieren, wie ich bin, es feiern, so wie ich bin. Und es auch toll finden, dass ich so zu meinen Wurzeln stehe und so meine Kultur auch stehe. Ist ein Bruchteil natürlich, sind halt, was das angeht, viel negativ, aber es sind trotzdem sehr viele Menschen, die sich auch outen durch mein Content, die mir geschrieben haben, hey Aria, weißt du was, ich habe mich gestern bei meinen Eltern geoutet, wegen dem und dem Video. Obwohl ich da gar nicht so viel über, also ich versuche auch nicht immer so extrem aktivistisch rüberzukommen.
Nee, du bist gar nicht so aktivistisch. Ich meine, dann kuschelt ihr vor dem Weihnachtsbaum, yeah. Ihr reist nach New York und haltet Händchen. Also es ist ja eher, ihr zeigt eure Liebe so subtil. Genau. Es geht ja nicht darum, dass du dann immer in die Kamera sprichst und sagst, Leute, steht zu euch selber, sagt, wen ihr liebt oder so. Sondern du zeigst deine wirklich liebevolle Art mit Stefan.
Und das ist schon schön zu sehen, dass auch dieser Effekt auch stark sein kann, einfach sichtbar zu sein. Sichtbar zu sein, um andere auch zu zeigen, hey, easy, geht schon.
Ich kann dir sagen, das muss jetzt noch nicht mal einen queeren Kontext haben, wenn ich euch beide manchmal so liebevoll miteinander sehe, man sehnt sich nach liebevoller Liebe.
Süß.
Weißt du, ich meine?
Das kriegen wir sehr oft gesagt. Ja? Aber dann sage ich auch immer, Leute, wir streiten auch.
Das sieht man nämlich nicht.
Weil natürlich würde ich, also das ist ganz wichtig, weil wir schreiben so viele Menschen. Aber ihr seid so, wir sind auch, ich liebe Stefan über alles. Ich kann mir kein Leben ohne ihn vorstellen. Aber mir ist dann auch so zu wichtig, so, wenn die mir das so schreiben, so extrem romantisierend sind.
Für
so.
Mehr Realness auf Insta.
Sag ich,
so,
Leute, ich habe mich gerade mit Stefan gestritten. So, schreibe ich auch privat, ne? So, ich habe mich gerade gestritten oder keine Ahnung was. Ja. Aber ja, und es ist ja auch eigentlich schön, dass wir auch nicht nur, sag ich mal, darum geht es mir am Ende. Es geht mir um den Menschen. Es geht mir nicht nur um die Sexualität, Geschlecht, sondern ich möchte irgendwie allen Menschen zeigen, hey, wir sitzen alle im selben Boot.
Ich glaube, bevor ich jetzt dazu komme, nochmal Tipps vielleicht in Richtung interkulturelle Beziehungen bei dir einzuholen, muss ich nochmal neugierig für alle, die vielleicht von jetzt Anfang an gedacht haben, wo und wie hat er eigentlich diesen Stefan kennengelernt? Das habe ich ja natürlich ausgelassen, weil mir das andere erstmal wichtig war. Aber vielleicht magst du das auch kurz erzählen, weil vielleicht auch Leute zuhören und die ein bisschen Hoffnung brauchen zu wissen, wo lernt man denn so einen Stefan kennen, so einen Menschen, so einen Herzensmensch?
Ich kann, als ich Stefan kennengelernt habe, ich war ja ungeoutet. Und es war alles so kompliziert und ich kann keine Tipps geben, weil ich wollte nie eine Beziehung. Ich habe nicht an Liebe geglaubt, ne? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe mich auch immer so, wenn meine Schwester so verliebt war, ich sag, chill doch mal, was machst du? Bis ich selber verliebt war und wirklich blind vor Liebe. Und wir haben uns eigentlich, wie heutzutage viele sich auch kennenlernen, auf einer Dating-App kennengelernt. Also ganz langweilig.
Aber dann bist du ja schon auf eine Dating-App gegangen, wo du bewusst nach Männern gesucht hast.
Ja, ja, also ich war schon auf Dating-Apps. Natürlich habe ich, ich meine, ich war Ende 26. Ich habe sehr spät angefangen, überhaupt Interesse, was Sexualität angeht, zu empfinden. Wirklich erst so mit Anfang 20. Und auch erst da war mir bewusst, oh Ari, da ist irgendwas, die anderen haben recht eventuell. Und das war wirklich sehr spät, weil ich kriege auch oft diese Frage, wie hast du es gemerkt oder seit wann weißt du es? Ich habe wirklich als Teenager gedacht, irgendwann mal werde ich eine Frau heiraten, weil ich halt so auch aufgewachsen bin, ne? So hin erzogen worden bin. Und natürlich habe ich irgendwann mal angefangen auch zu gucken, auszuprobieren. Klar, dann gab es früher dann diese Dating-Apps und so. Ich meine, ich war 26, hatte auch Bedürfnisse und es war halt so ein irgendwann mal so ein Doppelleben, was mir selber Angst gemacht hat. Ich habe mich selber belogen und es hat sich natürlich immer, desto älter ich wurde, so aufgestaut, bis ich halt Stefan kennengelernt habe auf dieser Dating-App. Und ich dachte, ich weiß nicht warum, aber ich dachte, ich sag jetzt einfach, wie ich heiße. Ich habe mich gefragt, so voll, so ja, ich habe Ari noch gesagt, weil viele können meinen Namen gar nicht aussprechen, Aria. Und ich dachte so, komm, Ari kriegt der schon hin. Dann ist unsere Kennenlernphase ging dann so los und die Dating hört sich jetzt nicht so romantisch an, aber wir waren dann in Paris komplett, weil Stefan in Paris damals gelebt und ich habe dann ihn immer besucht und ist jetzt eine kurze Version, weil es war ganz viel Drama, wirklich Höhen und Tiefen, das war keine schöne Zeit für mich. Natürlich auch verbunden mit dem Outing und so alles und auch so sich selber kennenzulernen, ne? So das erste Mal zu sich selber ehrlich zu sein, wer bin ich, was will ich? Ah krass, du bist doch eifersüchtig, Aria. Ah, du willst doch, du hast diese Erwartungen. Und das ist auch das, was unsere Beziehung auch irgendwie ausmacht. Das ist mein erster Freund, der Stefan. Und er hatte schon seine Erfahrungen so mit Dating, Essen gehen, Männer kennenlernen. Und ich habe alles mit ihm durchgemacht. Ob das jetzt irgendwie sich selber kennenlernen ist. Ah, okay, dann sich ne, so eine Beziehung kennenzulernen. Klar. Weil eigentlich lernt man ja, im besten Fall hast du die erste Liebe und es hält für immer. Also meine Freundinnen aber alle, meine ganzen Mädels, die hatten schon mehrere Beziehungen und dann haben die halt durch jede Beziehung gelernt.
Neu gelernt, ja.
Und mir hat das gefehlt, dieses Lernen. Und ich musste mit Stefan lernen. Deswegen hatte auch unsere Beziehung generell auch vor der Hochzeit, auch heute ist ja normal, seine Höhen und Tiefen. Und das ist das, was uns aber auch irgendwie zusammenhält. Und das ist so schön, dass er das mitgemacht hat. Weil aber ich halt so ein Spätzünd in allem bin, ne?
Ja, aber jetzt hast du ja schon ein bisschen Tipps in Sachen interkultureller Beziehung, finde ich. Also ich habe das Gefühl, sehr viel Verständnis füreinander. Mhm. Ich habe das Gefühl, bei Stefans Seite Neugier, unglaublich viel Neugier und Interesse. Mhm. Und auch zu sagen, probier's doch mal aus, so wenn er sagt, dann lass dich doch mal auf deine eigene Tradition ein. Also ich habe das Gefühl, wenn er nicht so vehement gewesen wäre, sähe die Hochzeit anders aus.
Ja, und es ist ja schön zu wissen, dass ich muss aber auch lernen, seine Kultur zu respektieren.
Was hat er überhaupt für einen Background? Aus welcher Stadt kommt er?
Er ist aus Karlsruhe und seine Eltern super süß, super lieb, verstehen uns sehr gut. Auch seine Oma, wir waren jetzt auch vor kurzem bei denen. Aber es ist natürlich im Vergleich zu meiner Familie kühl. Also in dem Sinne kühl, vielleicht für jemand anderes jetzt nicht, aber so im Vergleich, wie ich aufgewachsen bin, als meine Tanten, meine Mama, das Kennenlernen mit meiner Mama war ein bisschen komplizierter, aber so mit meinen Tanten, die haben alle rumgeschrien, ihn geküsst, umarmt. Und so seine Familie war so Ellbogen, gut. Aber es war auch Corona-Zeit, muss man ehrlich sagen. Aber
also eine Armlänge Abstand ja, und so, lass uns
so mit dem
Ellbogen.
Fuß Hallo sagen.
Ach so, okay. Hallo. Okay.
Aber ich war auch dann der Erste, der angefangen hat. Die umarmen sich jetzt auch alle miteinander. Weil ich habe, als wir uns kennengelernt haben, seine Eltern und ich habe die einfach umarmt. Weil ich dachte, so begrüßt man sich. Aber die umarmen sich zum Beispiel nicht bei der Begrüßung. Weil wir küssen uns ja, wir umarmen uns. Ja. Ne? Und ich musste dann auch lernen, dass dann, wenn die Tante ja zum Beispiel mir jetzt nicht nur die Hand gibt, dass es nicht respektlos ist, sondern dass es einfach deren Kultur ist. Und da habe ich auch viel gelernt. Klar. So, dass wir nicht direkt so dieses Umarmen, Küssen, dass es nicht sein muss, dass es nicht schlimm ist. Und natürlich ist für Stefan das andere auch schöner, liebevoller. Aber dann hast du auch ein bisschen mehr Temperament, ne? So mit meinen Wurzeln und meiner Kultur. Aber ja, auf jeden Fall als Tipp, glaube ich, gegenseitig einfach Interesse haben. Egal, ob es jetzt die Kultur ist, egal, was für ein Background man hat. einfach gegenseitig Interesse zu zeigen, noch auf die Gefühle zu achten, zu respektieren gegenseitig, super wichtig. Mal gelingt das, mal auch nicht. Und nicht so streng zu sich zu sein.
Mhm. Auch sehr viel, ich glaube, Humor ist bei euch auch so ein Thema. Ich finde, ihr seid sehr, also ne, sehr so, lacht viel miteinander.
Ja, schon. Ja. Ja. Ja, ich liebe es. Also ich liebe es, auch Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist so ein bisschen so mein Ding, auch auf Social Media. Und das Süße ist einfach, dass es so, dass ich es heute für viele Menschen machen kann. Früher war das so mein engerer Kreis, vielleicht so 2, 3, meine Freundinnen, jetzt dann auch Stefan, meine Schwester, die kannten mich nur so, wie ich heute auf Social Media mich präsentiere. Ich bin ja Fotograf, vorher waren nur so meine Fotos, meine Arbeit so im Fokus. Ich persönlich...
Hast du dich hinter der Kamera versteckt ein bisschen?
Ja, genau.
Ein bisschen?
Ja, eigentlich schon. Ich habe mich ein bisschen versteckt und jetzt bin ich da und bin einfach so, wie ich eigentlich immer war. Nur traue ich mich das so, jetzt auch vor dir hier zu sitzen und darüber zu reden, ohne dass es mir unangenehm ist.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Riesenglück, das muss ich natürlich auch noch erwähnen, dass eure beiden Familien eure Liebe so auch mitfeiern und akzeptieren oder mit der Zeit auf jeden Fall ein sehr... herzlichen Weg miteinander gefunden haben. Ich habe letztens in deinen Stories gesehen, dann kocht die Mama afghanisch für dich und Stefan und ihr freut euch so und geht dahin.
Ja,
alles also, ist so herzlich, ne?
Voll. Ich bin sehr dankbar, so eine wunderbare Familie zu haben. Ich war leider bereit, also als es um mein Outing ging, auch wenn es hart auf hart kommt, diesen Kontakt abzubrechen, weil ich dachte, es wird passieren. Und ich habe mich damit angefreundet, weil ich konnte irgendwann mal nicht, also es ging einfach nicht mehr so zu leben, wie ich gelebt habe. Und heute meine Mama und Stefan, kann ich jetzt anfangen zu heulen. Ja.
Wenn die sich umarmen.
So zu sehen in einem Raum und die lieben sich. Meine Mama ruft mich manchmal an und sagt so, wie geht's Stefan? Ist Mama, ihm geht's gut, mir geht's auch gut. Und wenn ich irgendwo hinfahre, jetzt auch gerade, ich so, ja, ich habe jetzt einen Termin. Kommt Stefan auch mit? Nein, Stefan kommt nicht mit. So, es ist natürlich süß. Es ist schön zu sehen, wie es heute ist. Und ich bin unfassbar dankbar, dass meine Mama, mein Papa auch, sich so entwickelt haben, sag ich jetzt mal, auch weiterentwickelt haben. Weil das ist am Ende auch diese ganze Anti-Haltung von etwas, was so fremd ist und sich bedrohlich vielleicht anfühlt, ist ja am Ende auch Unwissen. Also man hat wenig mit diesen Menschen zu tun. Wir waren eine Zeit lang ja auch durch die Medien immer negativ. Auch ich selber, ich habe mich dann so geschämt, wenn irgendwie im Fernsehen sich über etwas lustig gemacht wurde, was dann auch mit der Sexualität verbunden wurde. Das ist ja manchmal so, wenn man, wenn einer homosexuell ist oder generell eine andere Sexualität hat als die Norm, wird es oft mit der Sexualität verbunden, dieses Handeln des Menschen oder so. Und das habe ich ja auch irgendwann gemacht, dieses Schubladendenken. Und meine Mama hat sich ja natürlich auch weiterentwickelt. Und ich sag immer zu ihr so, ist Mama, weißt du, eigentlich so auch ein großes Vorbild für viele andere Menschen bist, für viele Mamas, für viele, ja, einfach generell für die Menschheit, weil ich auch viele Nachrichten bekomme, die sehen, oh mein Gott, ich wünsche, meine Mama wäre auch so offen. Oder einer hat mir mal geschrieben, ich habe deine Videos mit deiner Mama, meiner Mama gezeigt und mich dadurch geoutet. Und es ist natürlich schön, das will ich auch, dass sie das erfährt, dass sie einfach auch eine Queen ist, dass die was ganz Besonderes ist und dass ich sehr dankbar bin, dass sie auch so offen ist, obwohl sie in Afghanistan geboren ist, aufgewachsen ist und das ja noch strenger in sich hat, ne, diese Normen, unsere Kultur. Ja, bin ich unfassbar dankbar für. Ich bin, sage ich, es hört sich komisch an, ich bin nicht dankbar dafür, dass sie mich akzeptieren. Ich bin eher dankbar dafür, dass ich sie habe, weil generell finde ich, dass wir Menschen uns nicht, wir müssen nicht dankbar sein, dass einer mich respektiert, weil das ist für mich, sollte normal sein. Und das versuche ich auch immer so rüberzubringen, wenn man mir sagt, boah, sei voll froh, dass sie dich akzeptieren. Nee, sorry, wenn die mich nicht akzeptieren, hört sich jetzt hart an. Hätte ich damals, heute jetzt natürlich nicht, glaube, es würde mir, ich bin voll froh, dass es so ist, wie es jetzt ist. Aber zu der Zeit dachte ich so, boah, ich kann nicht mehr, ich will mit gar keinem dann zu tun haben, wenn ihr das nicht akzeptiert. Und ja, aber ich bin sehr dankbar und auch sehr froh und glücklich. Und ja, ich weiß, wie es ist, einfach das nicht zu haben, das Gefühl nicht zu haben. Aber es ist auch ein Prozess, auch mit sich selber. Weil ich glaube, wenn man auch so eine Kultur und Background hat, man ist so festgefahren, ne, so mit dieser ganzen Erziehung. Man denkt ja selber auch erstmal so von sich, dass es alles nicht richtig ist und falsch ist. Und es ist einfach ein Prozess, den ich heute noch durchgehe.
Ja.
Der wird auch, glaube ich, nie zu Ende sein. Aber es wird einfacher werden.
Ja.
Ja.
Man ist so unterwegs, ne? Und jetzt hast du eben deine Mama Queen genannt. Und natürlich hat eine Queen auch eine Queen geboren. Queen A. Queen A. Du dich auch.
Es ist so lustig.
Im Netz ist es echt cool. Oh ja, Gott. Influencer, Modefotograf, Regisseur Alia Shirazi. Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Dankeschön, war sehr schön.
Das war wirklich sehr schön, danke.
Vielen, vielen Dank.
Bevor wir ins Liebestagebuch reinhören, noch eine Sache, die mir Aria nach unserem Gespräch gesagt hat. Ihm schreiben gar nicht mal so viele queere Menschen und wollen Beziehungstipps, wie ich jetzt so dachte vielleicht, sondern ganz oft auch Frauen, die einen Mann heimlich daten, ohne dass es eben die Familie weiß und das Umfeld. Also so vermeintlich verbotene Liebe, großes Thema für viele, bei dem man es vielleicht nicht direkt vermutet, immer noch. Sollen wir da vielleicht auch nochmal in eine Stunde Liebe drauf eingehen? Oder habt ihr noch andere Themen, die ihr gerne bei Anke, Gero und mir hören möchtet? Dann schickt doch eine Mail an liebe@deutschlandfunknova.de. So, im Liebestagebuch gibt es jetzt ein Wiederhören nach über einem Jahr. Emma ist wieder mit dabei. Und sie hat uns ja lange von ihrem Online-Dating-Struggle erzählt, bis sie dann vor ungefähr anderthalb Jahren offline mitten auf der Straße ihren Freund kennengelernt hat. Die beiden, die sind immer noch zusammen. Und ja, Emma ging es leider nicht so gut im letzten Jahr und ihr Freund hat sie durch diese Phase begleitet.
Ja, von mir gab es jetzt schon eine längere Zeit keine Liebestagebuchfolge mehr. Das liegt daran, dass ich eine sehr lange depressive Episode hinter mir habe. Die wurde ausgelöst durch einen Tumorverdacht und ich war dann erstmal konfrontiert mit meiner eigenen Endlichkeit. Ich hatte ständig destruktive Gedanken, meine Schmerzsymptomatik hat sich verschlechtert, ich war so oft im Gedankenkarussell und mein Selbstwert rauschte in den Keller. Also Selbstliebe war quasi nicht mehr vorhanden. Und ich habe meinen Partner vom ersten Moment an mit ins Boot geholt. Also der wusste das vorher auch schon, also schon ja, in den ersten Monaten, als wir uns kennengelernt haben damals, habe ich damit auch nicht hinterm Berg gehalten, dass ich an Depressionen erkrankt bin und dass ich hin und wieder depressive Episoden habe. Und ich habe damals, als das jetzt so vor einem guten Jahr wieder losging, habe ich ihn ja quasi mit ins Boot geholt und bin sehr transparent mit meinen Gedanken umgegangen. Nicht zuletzt, weil natürlich die Libido in den Keller gerauscht ist. Und jetzt so erstmal rückblickend würde ich sagen, dass mir die Partnerschaft sehr viel Sicherheit gegeben hat in dieser Phase oder beziehungsweise im Umgang mit diesen Gedanken oder im Umgang mit mir selber. Es fiel mir trotzdem manchmal sehr schwer. Ich war so zwischen zwei Stühlen. Auf dem einen Stuhl saß ich und habe mir gedacht, so ja, ich habe das nicht verdient, dass mein Partner da ist und warum ist er eigentlich immer noch bei mir und so weiter. Und auf dem anderen Stuhl saß ich und habe gedacht, so ist doch voll cool und irgendwie, dass der da ist und so weiter und ich fühle mich sicher und ich kann alles sagen, was ich denke und so weiter. Und ich war so hin und her. Ich konnte es manchmal nicht so ganz verstehen, aber ich weiß, dass ich immer auf offene Ohren stoße. Also ich habe noch nie von ihm irgendwie eine Gegenrede bekommen. Also er hat noch nie zu mir gesagt, das ist doch Quatsch oder jetzt glaube ich dir nicht oder so, sondern es tut richtig gut, einen Partner zu haben, der mir alle meine Gedanken glaubt, die ich äußere oder alles, was ich ihm mitteile, wie es mir geht oder was in meinem Kopf los ist. Manchmal ist es auch so, dass wir irgendwo unterwegs sind, wir sind irgendwo draußen oder wir sind in Gesellschaft mit anderen Personen und mir geht es auf einmal nicht gut oder ich struggle gerade mit einer Situation. Und dann merkt er das auch recht schnell, hey, alles gut, und dann sage ich so, nein. Aber ich erkläre es später. Also ich kann es dann in der Situation dann nicht erklären, weil vielleicht auch noch andere Leute dabei sind oder so. Aber dann nehmen wir uns dann hinterher die Zeit und sagen, hey, was war denn vorhin los? Oder ich sag's von mir aus so, hey, ich wollte nur mal kurz sagen, was vorhin passiert ist in meinem Kopf oder warum ich so reagiert habe oder warum es mir jetzt nicht so gut geht. Und dann versuchen wir das irgendwie auseinander zu klamüsern. Ja, und dann, was die Nähe angeht oder was Sexualität angeht, ich bin dann trotzdem sehr nähebedürftig. Also ich habe eigentlich kaum Momente gehabt, wo ich dann dachte, oh, ich möchte es alleine sein, sondern ich wollte dann schon ganz gern seine Gesellschaft haben, wenn es mir nicht gut geht. Und ich genieße das auch sehr, dass jemand da ist. Und manchmal muss ich auch gar nichts erzählen. Manchmal reicht es einfach nur, dass er da ist und wir vielleicht entweder irgendwas anderes machen oder wir einfach nur kuscheln. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel wir intim miteinander sind, ich aber dann keine Lust habe, weil mich ein Gedanke belastet und so, dann sage ich es auch. Und dann reden wir drüber. Ein paar wenige Male ist es auch schon passiert, dass ich einfach nachts im Bett lag und geweint habe, weil ich einfach ja, Gedanken hatte, die mich gequält haben. Und er hat das gemerkt und hat sich an mich gekuschelt und hat mir dann auch so die Möglichkeit gegeben, zu erzählen. Oder auch morgen früh nach dem Aufwachen, wenn dir lieber danach ist, hat er gesagt, er öfter mal so, erzähl gern jetzt, wenn du magst oder halt eben auch später. Ich bin einfach da und das tut richtig gut. Aktuell habe ich zwar das Gefühl, dass die Depressionen etwas nachgelassen haben, aber ich merke immer noch, dass ich drin stecke. Aber es fällt mir inzwischen nach so vielen Monaten leichter, wieder die Gedanken auseinanderzunehmen. Ja, also ich merke zwar, die sind noch da, aber ich bin auf dem Weg nach draußen.
Danke, Emma, dass du das so mit uns teilst und auch schön, dass wir dich wieder hören können. Das finde ich wirklich gut. Wir haben in einer Stunde Liebe auch schon darüber gesprochen, wie kann ich eigentlich damit umgehen, wenn meine Partnerperson depressiv ist. Link zu den Folgen kommt auch in die Shownotes, genauso wie übrigens der Kontakt zur Deutschen Depressionshilfe. Also passt auf euch auf. Ich bin Shanley Anbau und danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.